vorerst bis hierher in Text von Rosa Luxemburg aus ihrer Schrift Einführung in die Nationalökonomie. Sie bringt im Folgenden weitere Beispiele über die Einfuhr von Rohstoffen zum Bereich Kleidung, des Weiteren zur heutigen Großindustrie, also die sogenannte schwere Industrie, Maschinenproduktion und dann auch die Metallbearbeitung. Da geht es dann um Metalle wie Zink, Zinkerze, Blei, Kupfer. All diese Metalle werden eingeführt. Es folgt dann die chemische Industrie, Holzindustrie, Lederindustrie. Nicht nur für diese Industrien werden Rohstoffe eingeführt. Auch für das Geldmaterial wird Gold und Silber benötigt. Und es tut sich die Frage auf, was passiert in Deutschland, wenn das nicht mehr passiert?
Ein Produktionszweig würde nach dem anderen zusammenbrechen, einer den anderen in den Abgrund ziehen. Eine enorme Proletariermasse ohne Beschäftigung. Die ganze Bevölkerung beraubt der notwendigsten Nahrungs- und Genussmittel und der Kleidung. Der Handel beraubt seiner Basis des Edelmetallgeldes. Die ganze Volkswirtschaft, ein Haufen von Trümmern, ein zerschmettertes Wrack. So sehen die gewissen Lücken im deutschen Wirtschaftsleben aus. Und so der immer vollkommenere Mikrokosmos, der sich selbstgefällig im blauen Äther der professoralen Theorie wiegt. Doch halt. Und der Weltkrieg von 1914, die große Probe aufs Exempel der Volkswirtschaft, hat er nicht die Bücher und Sombart aufs Glänzendste gerechtfertigt? Hat er nicht der neidischen Welt gezeigt, wie vortrefflich der deutsche Mikrokosmos dank der strammen staatlichen Organisation und der Leistungsfähigkeit der deutschen Technik auch in hermetischer Abschließung vom Weltverkehr existenzfähig, gesund und kräftig ist? Hat nicht die Ernährung des Volkes ohne fremde Landwirtschaft vollauf ausgereicht und ist nicht das Räderwerk der Industrie ohne Zufuhr aus dem Auslande ohne Absatz dorthin munter in Bewegung geblieben? Sehen wir uns die Tatsachen an. Zunächst die Ernährung. Sie war nicht entfernt von der deutschen Landwirtschaft allein bestritten. Mehrere Millionen erwachsener männlicher Bevölkerung, zur Armee gehörig, wurden fast während der ganzen Dauer des Krieges von fremden Ländern erhalten, von Belgien, Nordfrankreich und zum Teil von Polen und Litauen. Zur Ernährung des deutschen Volkes wurde also die Fläche der eigenen Volkswirtschaft um das ganze Areal der okkupierten Landstriche Belgiens und Nordfrankreichs im zweiten Kriegsjahre um den westlichen Teil des Russischen Reiches vergrößert, die mit ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen in hohem Maße den Ausfall in der deutschen Zufuhr decken mussten. Das ergänzende Gegenstück dazu bildet das grauenhafte Defizit in der Ernährung der einheimischen Bevölkerung jener fremden Landstriche, die ihrerseits, wie zum Beispiel in Belgien, auf dem Wege der Wohltätigkeit von Produkten der amerikanischen Landwirtschaft erhalten wurde. Die zweite Ergänzung bildete in Deutschland die Verteuerung sämtlicher Lebensmittel um 100-200% und die erschreckende Unterernährung breitester Schichten der einheimischen Bevölkerung.
In ihrer Schrift Einführung in die Nationalökonomie führt Rosa Luxemburg weitere Beispiele an. Es geht einmal um das industrielle Räderwerk, und zwar um die Zufuhr fremder Rohstoffe und anderer Produktionsmittel. Des Weiteren beleuchtet sie den Absatz der deutschen Industrie, wo in hohem Maße in verschiedene Weltgegenden exportiert wird.
Nimmt man alles zusammen, dann ist es klar, dass das wunderbare Gedeihen des Mikrokosmos im Kriege nach jeder Richtung ein Experiment darstellte, von dem es nur eine Frage war, wie lange es hingezogen werden kann, ohne dass das künstliche Gebäude wie ein Kartenhaus zusammenstürzt. Jetzt noch ein Blick auf eine merkwürdige Erscheinung. Wenn wir den auswärtigen Handel Deutschlands in seinen Gesamtzahlen betrachten, so fällt es auf, dass seine Einfuhr bedeutend größer ist als die Ausfuhr. Die erstere betrug 1913 11,6, die letztere 10,9 Milliarden Mark. Und dieses Verhältnis ist nicht etwa eine Ausnahme des genannten Jahres, sondern seit einer längeren Reihe von Jahren zu konstatieren. dasselbe bei Großbritannien, das 1913 im Gesamteigenhandel für 13 Milliarden Mark ein- und für 10 Milliarden Mark ausführte. Ähnlich liegen die Dinge in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden. Wie ist eine derartige Erscheinung möglich? Will Professor Bücher uns nicht mit seiner Theorie des Überschusses über den eigenen Bedarf und der gewissen Lücken erleuchten? Wenn die wirtschaftlichen Beziehungen der verschiedenen Volkswirtschaften zueinander sich dahin erschöpfen, dass, wie der Professor uns belehrt, die einzelnen Volkswirtschaften einander, wie schon zu Zeiten Nebukadnezars, ihre jeweiligen Überschüsse zuwerfen, das heißt, wenn der einfache Warenaustausch die einzige Brücke über den blauen Luftraum ist, der einen dieser Mikrokosmen von dem anderen trennt, dann ist es klar, dass ein Land just so viel an fremden Waren einführen kann, als es an eigenem ausführt. Ist doch das Geld bei einfachem Warenaustausch bloßer Vermittler und wird die fremde Ware letzten Endes mit der eigenen Ware bezahlt? Wie kann eine Volkswirtschaft also das Kunststück fertigbringen, dauernd mehr aus der Fremde einzuführen, als es an eigenem Überschuss ausführt? Vielleicht wird uns der Professor spöttisch zurufen, aber die Lösung ist die einfachste Lösung von der Welt. Das einführende Land braucht den Überschuss seiner Einfuhr über seine Ausfuhr bloß mit barem Gelde zu begleichen. Allein mit Verlaub. Einen solchen Luxus, Jahr ein, Jahr aus, in den Abgrund seines auswärtigen Handels eine beträchtliche Summe baren Geldes auf Nimmerwiedersehen zu schmeißen, könnte sich höchstens ein Land mit reichen eigenen Gold- und Silbergruben leisten, was weder auf Deutschland noch auf Frankreich, weder auf Belgien noch auf die Niederlande zutrifft. Außerdem sehen wir, oh Wunder, die folgende Überraschung. Deutschland führt nicht bloß ständig mehr Waren, sondern auch mehr Geld ein als aus. So betrug im Jahre 1913 die deutsche Einfuhr an Gold und Silber 441,3 Millionen Mark. Die Ausfuhr 102,8 Millionen Mark. Und ungefähr dasselbe Verhältnis schon seit Jahren. Was sagt Professor Bücher mit seinen Überschüssen und seinen Lücken zu diesem Rätsel? Die Zauberlampe flackert trübselig. In der Tat, wir fangen an zu ahnen, dass hinter dem rätselhaften Zeichen des Welthandels wohl noch ganz anders geartete ökonomische Verhältnisse zwischen den einzelnen Volkswirtschaften bestehen müssen als einfacher Warenaustausch. Ständig von anderen Ländern mehr an Produkten kriegen, als man ihnen von eigenem abgibt, könnte offenbar nur ein Land, das etwa ökonomische Forderungsrechte an jene anderen hätte. Rechte, die vom Austausch zwischen Gleichen durchaus verschieden sind. Und solche Forderungsrechte und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den Ländern bestehen in der Tat auf Schritt und Tritt, obwohl professorale Theorien nichts von ihnen wissen. Ein solches Abhängigkeitsverhältnis, und zwar in einfachster Form, ist das eines sogenannten Mutterlandes zu seiner Kolonie. Großbritannien zieht aus seiner größten Kolonie, Britisch-Indien, jährlich über 1 Milliarde Mark Tribut in verschiedener Form. Und wir sehen dementsprechend, dass die Warenausfuhr Indiens nur 1,2 Milliarden Mark jährlich seine Ausfuhr übertrifft. Dieser Überschuss ist nichts anderes als der ökonomische Ausdruck der kolonialen Ausbeutung Indiens durch den englischen Kapitalismus. Ob wir uns die Waren als direkt für Großbritannien bestimmt denken oder ob Indien an alle möglichen Staaten jedes Jahr für 1,2 Milliarden Mark Waren speziell zu diesem Zwecke verkaufen muss, um den Tribut an seine englischen Ausbeuter zu entrichten. Aber es gibt noch andere wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse, die nicht durch politische Gewaltherrschaft begründet sind. Russland führt jährlich um 1 Milliarde Mark mehr Waren aus als ein. Ist es etwa der große Überfluss an Bodenprodukten über die Bedürfnisse der eigenen Volkswirtschaft, was diesen gewaltigen Warenstrom jährlich aus dem Russischen Reich wegdrainiert? Aber der russische Muschik, dessen Korn in dieser Weise aus dem Lande geführt wird, krankt bekanntlich an Skorbut von Unterernährung und verzehrt häufig Brot mit reichlicher Zutat an Baumrindeln. Die massenhafte Ausfuhr seiner Brotfrucht ist eben unter Vermittlung eines zweckentsprechenden Finanz- und Steuersystems im Innern eine blanke Lebensnotwendigkeit für den russischen Staat, um dessen Verpflichtungen aus auswärtigen Anleihen nachzukommen. Russlands staatlicher Apparat wird seit dem famosen Zusammenbruch im Krimkriege und seit seiner Modernisierung durch Reformen in hohem Maße durch geliehenes Kapital aus Westeuropa, in der Hauptsache aus Frankreich, bestritten. Um auf die französischen Anleihen Zinsen zahlen zu können, muss Russland jährlich Massen von Weizen, Holz, Flachs, Hanf, Rindern und Geflügel an England, Deutschland und die Niederlande verkaufen. Der enorme Überschuss der russischen Ausfuhr repräsentiert somit den Tribut des Schuldners an den Gläubiger. Ein Verhältnis, dem auf Seiten Frankreichs ein großer Überschuss an Einfuhr entspricht, der nichts anderes als die vom Leihkapital eingeheimsten Zinsen darstellt. Aber in Russland selbst zieht sich die Kette der ökonomischen Zusammenhänge weiter. Das geliehene französische Kapital dient seit Jahrzehnten in der Hauptsache zu zwei Zwecken: Eisenbahnbau mit Staatsgarantien und Militärausrüstungen. Zur Bedienung beider ist Russland seit den 70er Jahren unter dem Schutze des Hochschutzzollsystems eine starke Großindustrie entstanden. Das Leihkapital aus dem alten kapitalistischen Lande Frankreich hat in Russland einen jungen Kapitalismus großgezogen, der aber seinerseits der Unterstützung und Ergänzung durch eine bedeutende Einfuhr an Maschinen und anderen Produktionsmitteln aus technisch führenden Industrieländern, England und Deutschland, bedarf. So schlingt sich zwischen Russland, Frankreich, Deutschland, England ein Band ökonomischer Zusammenhänge, von denen der Warenaustausch nur das letzte knappe Wort ist. Doch ist die Mannigfaltigkeit der Zusammenhänge damit noch nicht erschöpft. Ein Land wie die Türkei oder China gibt dem professoralen Schema ein neues Rätsel auf. Es hat, umgekehrt wie Russland und ähnlich wie Deutschland und Frankreich, eine stark überwiegende Einfuhr, die in manchem Jahr nahezu das Doppelte der Ausfuhr beträgt. Wie kann sich die Türkei oder China den Luxus einer so reichlichen Ausfüllung eigener Lücken in der Volkswirtschaft leisten, da diese ihrer Volkswirtschaft nicht entfernt entsprechende Überschüsse abzugeben imstande sind? Wird dem Halbmond und dem Reiche des Zopfes etwa Jahr ein, Jahr aus von den europäischen Westmächten in christlicher Nächstenliebe ein Geschenk von mehreren 100 Millionen Mark in Gestalt von allerlei nützlichen Waren gemacht? Aber jedes Kind weiß, dass sowohl die Türkei wie China vielmehr über die Ohren in den Krallen des europäischen Wuchers stecken und in englischen, deutschen, französischen Bankhäusern enorme Tribute an Zinsen zahlen müssen. Nach dem russischen Beispiel müsste sowohl die Türkei wie China also umgekehrt einen Überschuss an Ausfuhr von eigenen Landesprodukten ausweisen, um an ihre westeuropäischen Wohltäter Zinsen zahlen zu können. Allein in der Türkei wie in China ist die sogenannte Volkswirtschaft grundverschieden von der russischen. Die auswärtigen Anleihen werden zwar gleichfalls in der Hauptsache zu Eisenbahnbauten, Hafenanlagen sowie zu Militärausrüstung verwendet. Aber die Türkei besitzt bis jetzt so gut wie gar keine eigene Industrie und kann sie aus dem Boden einer mittelalterlichen, bäuerlichen Naturalwirtschaft mit ihrem primitiven Feldbau und ihren Zehnten nicht plötzlich stampfen. Ungefähr dasselbe in abweichenden Formen ist in China der Fall. Darum muss nicht nur der gesamte Bedarf der Bevölkerung an Industrieerzeugnissen, sondern auch alle für die Verkehrskonstruktionen wie für die Ausrüstung von Heer und Flotte notwendigen Hilfsmittel fertig aus Westeuropa bezogen und von europäischen Unternehmern, Technikern, Ingenieuren an Ort und Stelle in Ausführung genommen werden. Ja, die Anleihen sind häufig im Voraus an solche Lieferungen geknüpft. China kriegt zum Beispiel von dem deutschen und österreichischen Bankkapital eine Anleihe nur unter der Bedingung, dass es gleich bei den Skoda-Werken und bei Krupp für eine bestimmte Summe Rüstungen bestellt. Andere Anleihen werden von vornherein an Konzessionen zur Ausführung von Eisenbahnen geknüpft. So wandert das europäische Kapital nach der Türkei, nach China, meist gleich schon als Waren, Militärrüstungen, oder als Industriekapital in Natura, in Gestalt von Maschinen, Eisen und so weiter. Diese letzteren Waren fließen hin nicht zum Austausch, sondern zur Profiterzeugung. Die Zinsen auf dieses Kapital, nebst übrigen Profiten, werden von den europäischen Kapitalisten im Lande selbst aus den türkischen Bauern beziehungsweise aus dem chinesischen Bauern mit Hilfe eines entsprechenden Steuersystems unter europäischer Finanzkontrolle herausgeschunden. Hinter den knappen Zahlen der überwiegenden türkischen oder chinesischen Einfuhr und der entsprechenden europäischen Ausfuhr lauert so das eigenartige Verhältnis zwischen dem reichen großkapitalistischen Westen und dem von ihm ausgesogenen armen und zurückgebliebenen Orient, der von jenen mit den modernsten und großartigsten Verkehrsanlagen und Militäreinrichtungen versehen wird und zugleich mit dem reißenden Ruin der alten bäuerlichen Volkswirtschaft.
So ist der Export von Militärgerät von der Bundesrepublik Deutschland in die Türkei schon ein alter Hut, wie wir von Rosa Luxemburg erfahren aus ihrer Schrift Einführung in die Nationalökonomie. Sie hatte diese Schrift 1916 überarbeitet, als sie als Schutzhäftling im Knast saß. Im Text geht sie noch auf einen weiteren Fall ein, und zwar die Vereinigten Staaten. Aus Zeitgründen werden wir das jetzt überspringen.
Überblickt man im Ganzen diese große Auswanderung des Kapitals aus den alten Industrieländern nach den jungen und die ihr entsprechenden Rückwanderung der aus jenem Kapital bezogenen Einkommen, die als Tribut der jungen Länder jährlich an die alten zurückfließen, so ergeben sich hauptsächlich drei gewaltige Ströme. England hatte nach Schätzungen aus dem Jahre 1906 schon damals in seinen Kolonien und im Auslande 54 Milliarden Mark angelegt, wovon es ein jährliches Einkommen von 2,8 Milliarden Mark als Zinsen bezog. Das Auslandskapital Frankreich betrug um dieselbe Zeit 32 Milliarden Mark mit einer Jahreseinnahme von mindestens 1,3 Milliarden Mark. Endlich Deutschland hatte vor 10 Jahren bereits 26 Milliarden Mark im Auslande angelegt, die ihm etwa 1,24 Milliarden Mark jährlich eintrugen. Seitdem sind diese Anlagen wie Einkommen rapid gewachsen. Die großen Hauptströme verteilen sich aber zum Schluss in dünnere Nebenflüsse. Wie die Vereinigten Staaten den Kapitalismus weiter auf dem amerikanischen Kontinent verbreiten, so überträgt sogar Russland, selbst noch ganz von französischem Kapital, von englischer und deutscher Industrie gespeist, bereits Leihkapital wie Industrieerzeugnisse auf seine asiatischen Hinterländer, nach China, Persien, Zentralasien. Es beteiligt sich am Eisenbahnbau in China und so weiter. So entdecken wir hinter den trockenen Hieroglyphen des internationalen Handels ein ganzes Netz von wirtschaftlichen Verschlingungen, die mit dem einfachen Warenaustausch, der allein für die Professoralweisheit existiert, nichts zu tun hat. Wir entdecken, dass die Unterscheidung des gelehrten Herrn Bücher nach Ländern der Industrieproduktion und nach Ländern der Rohproduktion, auf welches hölzerne Gerüst er den internationalen Austausch spannt, selbst nur ein rohes Produkt der professoralen Schematik ist. Parfümerien, Baumwollstoffe und Maschinen sind gleichermaßen Fabrikate. Aber die Ausfuhr der ersten aus Frankreich zeigt nur, dass Frankreich das Land der Luxusproduktion für die dünne Schicht der reichen Bourgeoisie in der ganzen Welt ist. Die Ausfuhr von Baumwollstoffen aus Japan beweist, dass Japan um die Wette mit Westeuropa in ganz Ostasien die hergebrachte bäuerliche und handwerksmäßige Produktion untergräbt und durch den Warenhandel verdrängt. Die Ausfuhr von Maschinen aus England, Deutschland und den Vereinigten Staaten aber zeigt, dass diese drei Länder die Großindustrie selbst nach allen Weltgegenden verpflanzen. Wir entdecken also, dass heute eine Ware ausgeführt und eingeführt wird, die zu König Nebukadnezars Zeiten und auch in der ganzen antiken und mittelalterlichen Geschichtsperiode unbekannt war: das Kapital. Und diese Ware dient nicht dazu, gewisse Lücken fremder Volkswirtschaften auszufüllen, sondern umgekehrt dazu, Lücken zu schaffen, Risse und Spalten im Gemäuer altertümlicher Volkswirtschaften zu öffnen, in sie einzudringen und, wie Sprengpulver wirkend, über kurz oder lang jene Volkswirtschaften in Trümmerhaufen zu verwandeln. Mit der Ware, Kapital, werden so noch merkwürdigere Waren immer massenhafter aus einigen alten Ländern nach der ganzen Welt getragen. Moderne Verkehrsmittel und Ausrottung ganzer Völkerschaften. Geldwirtschaft und Verschuldung des Bauerntums, Reichtum und Armut, Proletariat und Ausbeutung, Unsicherheit der Existenz und Krisen, Anarchie und Revolutionen. Die europäischen Volkswirtschaften strecken ihre Polypenarme nach sämtlichen Ländern und Völkern der Erde aus, um sie in einem großen Netz der kapitalistischen Ausbeutung zu erwürgen.